Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 2 hier im Podcast Mutig Entscheiden und Machen. Und ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt den Ratschlag von Wolfgang beherzigt und mal ordentlich durchgelüftet oder seid mal an die frische Luft gegangen. Und was ihr nicht sehen könnt, Wolfgang hat hier gerade schon die Knöpfe seiner Weste aufgemacht, weil er sagt, ja, da floss gerade schon so viel Energie. Und damit setzen wir jetzt fort, lieber Wolfgang. Und damit sage ich einfach herzlich willkommen in Folge 2, ne?
Ja, auch von mir. An alle. Herzlich willkommen hier zurück.
Ja. Genau. Und du hast das gerade in der Pause nochmal gesagt, weil wir hier im Tonstudio sitzen. Und sagtest du ja auch, was man hier immer sagen muss, ich habe das ja auch alles studiert und ich hoffe sehr, dass es auch bei euch da draußen so ankommt, sagtest du zu mir, ne, dass es auch wirklich ankommt, das, was ich wirklich sagen möchte. Weil es geht auch um die Wissenschaft, aber es geht eben nicht nur um diese wissenschaftlichen Fakten, sondern es geht wirklich, was wir, glaube ich, in Folge 1 von dir sehr klar gehört haben, darum, dass wir wirklich bereit sind, jetzt mal zu gucken, bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, jetzt darf es auch mal um mich gehen und jetzt bin ich mal der wichtigste Mensch in meinem Leben und jetzt schaue ich mal radikal ehrlich zu mir selber. Das ist, glaube ich, nochmal eine schöne Überleitung zwischen der letzten Episode und dieser Episode.
Absolut, weil jetzt in der zweiten Episode geht es wirklich ans Eingemachte.
Da geht es jetzt
richtig, richtig dynamisch vorwärts. Okay, und schön. Weißt du, du hast es richtig gesagt und es noch kurz anzuschließen, im Jahr 2005, da fing ich nämlich an, wirklich bei mir in die Tiefe zu gehen und ich kenne den Prozess, ich habe den selber erlebt und deswegen geht's jetzt direkt los.
Jetzt gehen wir direkt in die Tiefe, könnte man sagen. Ja. Und das ist nämlich dann auch schon mal eine Einleitungsfrage, nämlich wie lerne ich mich denn jetzt ganz konkret in der Tiefe kennen? Wie mache ich's?
Wir brauchen eine klare Kenntnis darüber, uns in der Tiefe zu verstehen, Ulf. Nur warum eigentlich? Lass mich da nochmal drauf eingehen. Wir sind am Anfang einer Zeit der absoluten Hyperbeschleunigung. Mhm. KI ist der absolute Gamechanger. Wir können heute mit KI-Lösungen in Minuten erstellen, für die wir früher Monate gebraucht haben. So, und zu was führt es jetzt? Es führt dazu, dass sich die Regeln für Wettbewerb komplett verändern. Das ist die zentrale Erkenntnis. Es geht nicht so sehr um den Umstand, dass ich heute mit ChatGPT Bilder erstellen oder in Sekunden Texte schreiben kann. Das sind sozusagen ja nur Output-Funktionen. Es geht vielmehr darum, dass dahinter eine komplette Verschiebung der Parameter steckt, die heute und morgen darüber entscheiden werden, ob wir überhaupt noch auf dem Markt aktiv sind oder nicht, ob wir da noch spielen dürfen auf dem Markt oder gar nicht. Worauf es künftig ankommen wird, Ulf, ist die Schnittmenge aus 3 Punkten. Ich gebe hier ein bisschen Gas, weil es mir wichtig ist, dass wir hier vorwärts kommen.
Absolut, Punkt 1. Ich finde den Gedanken schon mal unglaublich. Das muss man wirklich als Zitat mal aufschreiben, ne? Zu sagen, es geht nicht um KI oder ChatGPT oder Texte schreiben und ähnliches. Es geht darum, dass sich, wie hast du es gerade so schön gesagt, die Wettbewerbsdynamiken komplett verändern und ich ansonsten gar nicht mehr stattfinde
am Markt. Und die Parameter sich einfach komplett verschieben.
Irre. Aber du hast recht, wenn man kurz drüber nachdenkt, auf jeden Fall. Hyperbeschleunigung, das war gerade zum Beispiel. Magst du noch was zum Thema Hyperbeschleunigung sagen?
Punkt 1. Mhm. Wir haben die Hyperbeschleunigung und diese führt dazu, dass sich Marktpositionen blitzartig ändern können. Ja. Wenn aus dem scheinbaren Nichts auf einmal ein Anbieter auf den Markt drängt, der dann auch noch super flexibel ist. Und damit sind wir dann nämlich schon beim Punkt 2, das ist die Flexibilität. Also Entscheider müssen immer flexibler werden und das dann je nach Unternehmensgröße nicht nur alleine, sondern auch im Team. Mhm. Nur was heißt denn flexibel sein? Klingt ja erstmal toll, ha? Aber es bedeutet genau nicht einfach mal loszulegen, sondern immer wieder seine eigene Meinung, Haltung, Denkweise, Perspektive etc. neu auszurichten und dann vor allem die Beziehung mit sich selbst und seinen Mitmenschen gestalten zu können. Denn um eins klar zu sagen, Ulf, die erfolgreichsten Unternehmen sind die, welche die gelingendsten Beziehungen haben. Das ist übrigens nicht nur meine eigene gelebte Erfahrung als Unternehmer, sondern auch das Ergebnis dutzender Studien zum Thema Erfolg. Und wer kann das eben nur richtig, richtig gut? Jemand, der sich in der Tiefe komplett verstanden hat. Denn wenn du dich nicht verstehst und dann diese Forderungen auf dich einprasseln, dann wirst du immer das Gefühl haben, dass du bei den von dir geforderten Entscheidungen nur noch der Spielball bist.
Ja.
Und genau dieses Gefühl, der Spielball zu sein, führt dann bei Entscheidern oft dazu, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, jeden Tag Optionen zu haben, sondern es ist dann eher nur noch ein, wir müssen irgendwie. Und ich frage dich, Ulf, wie will denn jemand mutige Entscheidungen treffen und dann auch noch umsetzen, wenn er sich nur noch als Spielball fühlt?
Und da du mich gerade direkt ansprichst, kann ich es dir sagen, weil ich das witzigerweise bei mir gestern im Unternehmen hatte. Wir haben momentan beispielsweise ganz viel so E-Mail-Kampagnen, die geschrieben werden müssen und ähnliches, ganz viele Sachen, die von außen gekommen sind. Und witzigerweise, ich fühle mich gerade echt dabei ertappt, weil ich gestern zu meiner Assistentin sagte, du, ich fühle mich nur noch manchmal, als ob ich den ganzen Tag von außen kommende Sachen irgendwie abarbeiten muss. Und das ist genau dieses Spielballgefühl gewesen. Also einfach tagesaktuell kann ich sagen, es ist schwierig. Das ist die Antwort auf deine Frage aus meiner Sicht. Mhm. Gott sei Dank haben wir es hinbekommen, aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand dauerhaft in diesem Zustand ist, dann ist das kein schönes Gefühl und dann ist das einfach unterm Strich gesagt nur schwierig.
Und weil das nicht nur dir so geht, ja, sondern ich das generell tendenziell feststelle, ist es mir so wichtig, dass wir gerade zu Beginn einmal in der Tiefe schauen, wie ein Mensch wirklich strukturiert ist. Und dafür gibt es aus meiner Sicht, 1, 2, 3, ja, ich habe so eine Dynamik, ich finde es so super, super spannend, dir das alles erzählen zu dürfen. Also es gibt aus meiner Sicht einfach nichts Besseres als eine saubere Diagnostik.
Und du hast gerade das Wort Dynamik gesagt, weil, um da nochmal drauf zurückzukommen, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht darum, dass sich die Wettbewerbsdynamik verändert, das fand ich ultra spannend, und wenn wir dann aber auf das Thema Diagnostik schauen und das damit dann übertragen, ich versuche das im Kopf zusammenzusetzen, dann frage ich mich, welche Anforderungen muss denn dann aber eine Diagnostik haben? Weil ich gehe gerade bei mir im Kopf mal Sachen durch und ich kann mir vorstellen, da draußen an den Lautsprechern, dann werdet ihr auch sagen, ja, oh Gott, jetzt kommt die Diagnose, dann geht es wieder um irgendwelche Farben und dann bin ich grün, dann bin ich blau, dann bin ich irgendwas. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass das die Parameter sind, die ich wirklich brauche, wenn ich das in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit setze. Also welche Parameter muss denn dann eine Diagnose erfüllen, um da auch eine Korrelation herstellen zu können?
Weißt du, Ulf, die meisten meiner Klientinnen und Klienten, die haben natürlich schon überwiegend fast alle Kontakt mal gehabt, eine Erfahrung gemacht mit der Diagnostik. Ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, auf deine Frage zu kommen, dass es nicht einfach um bunte Bilder geht, um dann zu wissen, ob ich eher ein Analytiker oder ein Entertainer bin. Mhm. Das kann man heute gratis im Internet machen. Es geht mir vielmehr darum, dass ich die Klarheit in der Tiefe für die Parameter bekomme, die mich in der heutigen Zeit dabei unterstützen können, mutige Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen dann auch in die Umsetzung zu kommen. Zu machen, Ulf. Weil nur wer Macht hat, die Macht, etwas zu verändern. Nicht, wenn wir nichts tun, da verändert sich auch nichts. Und klar ist es schön, wenn jemand weiß, was ihn motiviert und dass er gerne schnell entscheidet. Aber das reicht eben heutzutage nicht mehr aus. Und deswegen nutze ich in meiner Arbeit eine hochmoderne neuropsychologische Diagnostik, die insgesamt 7 Module umfasst, um am Ende wirklich eine hochpräzise Aussage treffen zu können, welche Parameter optimiert werden können. Also zu wissen, an welchen entscheidenden Stellschrauben wir drehen müssen, um dass meine Klientinnen und Klienten wieder mutige Entscheidungen treffen und in die Umsetzung bringen können. Und das so, dass all das aus einer absoluten und authentischen inneren Souveränität, also weißt du, das muss ja echt sein. Es kann ja nicht irgendwie aufgesetzt, gespielt sein. Nein, das muss echt sein.
Und ich glaube vor allen Dingen heutzutage umso mehr. Da habe ich mich neulich in einer Mastermind mit anderen Unternehmern drüber unterhalten, wo auch gesagt wurde, wir sind in einer Zeit angekommen. Und ich glaube, das merkt auch jeder, wo dieses Echtsein wirklich auch ein Marktfaktor wird. Also ich meine, wem können wir denn vertrauen? Also gefühlt, was fake ist und was nicht fake ist, das können wir kaum noch unterscheiden. Also worauf fokussiert man sich denn eigentlich zukünftig? Und das ist die Person selber. Und wenn es dann nicht echt ist, wenn es nicht authentisch, wenn es nicht fühlbar ist, dann wissen wir ja gar nicht mehr, wonach wir uns orientieren sollen. Also wenn Absolut. Ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es also Parameter, die mir dabei helfen, dass ich am Ende in der Lage bin, mutiger zur Entscheidung und vor allem auch in die Umsetzung zu kommen.
Genau.
Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Parameter sind das?
Das habe ich gedacht.
Dann leg mal los.
Ja. Also da gehe ich jetzt mal gerne auf die einzelnen Parameter ein, aber lass mich eben noch das Ganze in den Kontext einsortieren, der sehr wichtig ist. Denn ansonsten passiert gleich was, was zutiefst menschlich ist.
Okay.
Ja. Unser Gehirn mag es nicht, wenn Informationen, die ihm, um ein Sachverhalt zu verstehen, noch fehlen, offen bleiben.
Aha.
Deswegen wollen wir Informationslücken immer gerne schließen. Wenn wir das in einem Gespräch nicht proaktiv, zum Beispiel durch Nachfragen tun,
ja,
dann schaltet unser Gehirn um auf inneren Suchmodus.
Ja, das kennen kann
wir
ich bestätigen.
Schon, haben
ja.
wir das schon ganz bestätigen. Ja. Und da sind wir aber nicht mal auf Empfang, Ulf.
Ja.
Ja. Und das, was unser Gegenüber weiter sagt, erreicht unsere Gehirngänge dann gar nicht mehr.
Mhm.
Also die Folge ist, dass wir zwar lückenhaft etwas wissen, aber weil eben lückenhaft, dann weder entscheiden noch umsetzen können.
Mhm.
Wenn wir jedoch zum Beispiel durch Nachfragen Informationslücken schließen, dann hat das zur Folge, dass sich das Gehirn sagt, hey super, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Soweit ist es unser kognitiver Prozess des Verstehens. Aber der allein, das haben wir vorhin schon mal gehabt,
in der ersten Episode,
der allein reicht jedoch nicht, um mutige Entscheidungen zu treffen und kraftvoll ins Machen zu kommen. Weißt du, Ulf, es gibt keine rein rationalen Entscheidungen. Was dann häufig passiert ist, wenn wir zum Beispiel jetzt wissen, was die Parameter, was die Stellschrauben sind, dann wollen wir die verstehen. Dann bekommen wir auch eine Definition, fühlen uns dann rational zufrieden und danach passiert meist nicht ganz so viel.
Mhm.
Warum? Weil es nicht kraftvoll ist. Weil was fehlt. Unser Gehirn kann dann nicht wirklich abwägen, ob das für uns negative oder positive Folgen hat. Du erinnerst dich an diese beiden Institutionen da oben. Wenn wir aber mutig entscheiden und kraftvoll umsetzen wollen, dann braucht es für unser Gehirn, für uns, diesen ganzheitlichen Entscheidungsprozess, dann brauchen wir eine Komponente mehr. Eine Komponente, die es unserem Gehirn überhaupt erst ermöglicht, eine Entscheidung zu treffen. Und das sind Emotionen. Mhm. Wir sind emotionale Wesen. Nur wenn ich jetzt das Wort Emotionen sage, dann ist es für viele Menschen meist etwas Diffuses, etwas nicht Greifbares, irgendetwas Halbesoterisches. Und das ist erstmal komplett nachvollziehbar, weil das ja oft so in der Gesellschaft eben auch dann abgetan wird. Das Ganze ändert sich jedoch, wenn wir das komplett systematisieren. Also meine Kunden sind zum Beispiel sehr verblüfft, wenn ich ihnen von der Emotionsspirale im Detail erzähle.
Von der Emotionsspirale?
Die Emotionsspirale.
Okay, wenn gib ich uns mal kurz zwei Sätze dazu, was das ist.
Also ihr könnt euch das wie eine lange Spirale vorstellen. Mhm. Die teilt sich in der Mitte in eine Abwärts- und in eine Aufwärtsspirale. Mhm. Wir können jetzt hier an der Stelle, Ulf, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir können, ich fasse es mal kurz zusammen, auf der Aufwärtsspirale haben wir zwischen Zufriedenheit und Ekstase insgesamt 14 unterschiedliche emotionale Zustände.
Okay.
Und hier kommt das Wichtigste. Jede dieser Emotionen ist wie ein Schlüssel für unser System da oben, der uns die Türen unter anderem zu einer Stärke und Klarheit öffnet, mit der wir dann nicht nur besser führen können, sondern auch Ergebnisse erzielen, die werden gerne mal als unrealistisch abgetan.
Okay, eine Sekunde, ich muss das ganz kurz sortieren.
Ja, mach mal.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du, es gibt sozusagen diese Spirale, ich habe unterschiedliche Emotionen und wenn ich in der Lage bin, genau zu wissen, durch die Diagnostik, wie ich funktioniere, dann habe ich die Möglichkeit, gezielt auch einzelne emotionale Zustände anzusteuern, die dann wie ein Schlüssel in ein Schloss passen, um mir dann sozusagen die entsprechende Stufe aufzuschließen und damit natürlich ganz andere Ergebnisse zu erzielen. Was ja bedeutet, dass ich überhaupt in der Lage bin, mithilfe der Emotionen mich selber besser zu führen, aber dann in den verschiedenen Situationen, in denen ich im Alltag bin, auch Menschen anders zu führen oder die Situation oder die Beziehungen, in denen ich dann bin, dann eben auch besser gestalten zu können, weil ich die Emotion besser fühle, für mich besser einsortieren kann, weiß, wie ich selber darauf reagiere und dann dementsprechend darauf antworten kann. So ungefähr richtig verstanden?
Also ungefähr perfekt.
Ungefähr perfekt, gut.
Na wirklich, klasse.
Ich muss es ja verstehen, wir haben ja gerade über die Informationslücken gestanden, sonst bin ich im inneren Suchmodus.
Absolut,
ne?
Absolut, genau, nein, super.
Also könnte umgesetzt. Man sagen, wir haben eigentlich sowas wie eine Art Schlüsselbund in unserer Tasche, mit dem wir dann die Türen aufschließen können? Oder
ja,
wie
klar.
Muss ich mir das vorstellen?
Klar, das ist ein dicker Schlüsselbund.
Ja.
Ja. Aber oftmals wissen wir eben nicht, welcher Schlüssel der richtige ist, den wir ins Schloss stecken müssen. Ja. Aber was wäre, wenn wir aufgrund der Diagnostik in Verbindung mit dem Wissen um diese emotionalen Zustände jederzeit exakt der richtige Schlüssel finden und damit hochpräzis, wirklich hochpräzis steuern können, welchen Schlüssel wir gerade verwenden wollen. Mhm. Denn manchmal ist es zum Beispiel in der Umsetzung extrem wichtig, in wirklicher Ekstase zu sein. Wenn wir was umsetzen, dann müssen wir einfach eine gewisse Power haben. Ja. Manchmal reicht aber auch schon Freude aus und es ist einfach ein Unterschied.
Aber jetzt verstehe ich beispielsweise, Wolfgang, das wird mir jetzt gerade klar. Ich habe zum Beispiel bei mir die Regel, ich mache alle 14 Tage, mache ich einen Tag, da ziehe ich mich aus dem Office raus und mache nur Business Development. Ich kümmere mich nur um Produktentwicklung und ähnliches und gehe Feedback-Sachen durch und überlege, was können wir besser machen. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich das nicht im Büro mache, sondern mich zu Hause zum Beispiel aufs Sofa setze, mir ein bisschen Musik anmache und mich in eine andere Emotion bringe, dann bin ich in der Lage, in wenigen Stunden sehr viel mehr zu produzieren. Produzieren, als wenn ich in einer anderen Stimmung beispielsweise im Büro sitze. Und das geht mir gerade durch den Kopf, ob ich intuitiv letztendlich da schon angefangen habe, verschiedene emotionale Zustände zu wählen oder auch Situationen oder Orte zu wählen, in denen es dann möglich ist, diese Emotionen abrufen zu können. Aber ich bin natürlich bei dir. Noch geiler wäre es natürlich, salopp gesagt, wenn ich dafür nicht irgendwo anders hinfahren muss, sondern wenn ich direkt innerhalb von wenigen Sekunden von der einen Emotion auf die andere Emotion umschalten könnte.
Ja, das geht natürlich nur eins. Wir dürfen nicht die Kraft von Orten und das, was wir in den Orten erlebt haben. Also wir haben ja alle irgendwo Lieblingsorte oder einen Lieblingsort. Und der hat natürlich nochmal, der trägt nochmal ganz, ganz anders dazu bei, in eine andere Emotion zu kommen. Mhm. Jedoch können wir natürlich auch bewusst uns in Emotionen bringen. Mhm. Ja, gibt es bestimmte Techniken dafür, um in eine gewisse Emotion zu kommen, um dann eben in der Emotion auch andere Gedanken zu haben.
Mhm. Und was mir jetzt gerade durch den Kopf kam, Wolfgang, weil du gerade gesagt hast, wir müssen manchmal eben auch in wirklicher Ekstase sein. Das bedeutet aber auch, dass das reine Wissen um diese Parameter dann ja wiederum nichts ändert, weil das ist ja, was du vorhin gesagt hast. Dann weiß ich es zwar, aber dann kriege ich es, wenn die Emotionen fehlen, kriege ich es ja letztendlich nicht aufgeschlossen.
Absolut. Also das Wissen um Parameter allein ändert gar nichts. Also wir müssen das Wissen koppeln mit unseren Emotionen und dann haben wir ein Navigationsgerät, was uns jederzeit rational und emotional unterstützt. Und genau das können wir dann nutzen, um wirklich mutige Entscheidungen zu treffen und auch in die Umsetzung zu bringen.
Und du hattest gerade von dieser Spirale gesprochen, das mit der Aufwärtsspirale, das muss ich mir auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Da sagst du, es gibt 14 unterschiedliche emotionale Zustände. Du hattest aber auch gesagt, das geht praktisch auch in die andere Richtung. Also es gibt dann dementsprechend auch Abwärtsspirale?
Absolut, absolut. Und die ist dunkel, Ulf. Die ist leider wirklich dunkel, weil auch da gibt es natürlich zwischen Langeweile und Machtlosigkeit die emotionalen Zustände. Und lass mich mal so sagen, wir brauchen heute aufgrund der bereits geschilderten Herausforderungen eine Fähigkeit ganz besonders. Und das ist Führung. Und Führung, das sagte ich schon, ist vor allem das Führen von Beziehungen zu uns selbst und zu anderen. Und es gibt einen gehörigen Unterschied, ob wir Beziehungen haben, die gegeneinander, nebeneinander, miteinander oder füreinander basieren. Mhm. Schau dir mal an, was alleine während der Pandemiezeit passiert ist. Ja, wie viele Beziehungen sind da zerbrochen, weil die Qualität der Beziehungen eher ein Nebeneinander oder sogar ein Gegeneinander war. Nicht selten habe ich gehört, ich habe das Gefühl, in einer WG zu leben. Das war so ein Nebeneinander, ja. Und das Gegeneinander Gesellschaft, das konnten wir ja auch gerade beim ersten Lockdown erleben. Ich habe da manchmal gedacht, hier geht's um Leben und Tod. Dabei ging es nur um ein Paket Toilettenpapier. Mhm. Wahnsinn, was da passiert ist, ja. Und was zu Hause gilt, gilt logischerweise auch im Business. Wie viele Geschäfte, Teams, ganze Unternehmen kennen wir alle, in denen eben es kein Miteinander oder noch seltener ein Füreinander gibt, sondern die Beziehungen eher im Nebeneinander oder gar im Gegeneinander gelebt werden, mit den dazugehörigen Emotionen. Und das Schlimme ist eben, wenn das dann gefühlt einfach passiert, weil wir eben keine klare Kenntnis unserer eigenen Parameter haben und zudem die bereits beschriebenen Kräfte auf uns einwirken, also unter anderem die Hypergeschwindigkeit, da können wir uns vorstellen, was da passiert.
Da bin ich definitiv bei dir. Also halten wir mal fest, eigentlich ist die Diagnostik, wenn man zusammenfassen will, so eine Art Gebrauchsanleitung zur Benutzung des Schlüsselbundes, wenn ich dein Bild benutze, was du gerade selber aufgebaut hast, richtig?
Kann man so sagen, genau. Und wenn wir in diesem Bild bleiben, niemand will doch jedes Mal den Schlüsseldienst rufen, um die Tür zu öffnen, oder? Wir wissen doch ganz genau, welcher Schlüssel von uns passt in welche Tür.
Zumindest, wenn wir dann auch die Parameter natürlich kennen. Ich gucke so ein bisschen mit auf die Uhr, dass wir so ein bisschen einigermaßen, wobei ich würde auch gerne mit dir die ganzen 7 Parameter durchgehen, aber lass mal eben so machen, ja, lass doch mal so diese vielleicht die 3 kraftvollsten nehmen, wo du sagst, das löst auch bei deinen Klienten immer meistens so diese Aha-Effekte aus, dass wir vielleicht nochmal so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Power tatsächlich hinter zumindest 3 dieser Parameter steht.
Also es sind ja 7 Module und in den Modulen selber gibt es x Parameter. Ja. Also es sind mehr wie 7 Parameter, sondern es sind die 7 Module. Also oftmals enorm spannend ist zu wissen, wie unser Verhalten ist, wenn wir unter Druck geraten, ja, der uns von außen zugefügt wird. Und wir haben es ja Hypergeschwindigkeit, Druck etc., was da alles kommt und was da ist und schon verstärkt da ist. Jeder Mensch reagiert natürlich aufgrund seiner Prägungen ganz unterschiedlich. Ich nenne deswegen das mal so die Druckarchetypen. Und von denen gibt es insgesamt 6 Stück, die wir da in der Diagnostik haben. Greifen wir mal 2 raus, um mal so ein bisschen die Bandbreite klar zu machen. Es gibt da zum Beispiel den Archetyp Krieger. Wir hatten das vorhin schon mal, die übertriebene Kriegerarchetyp. Grundsätzlich ist es ja ein guter Archetyp. Denn er steht für Wettbewerb, für Erfolg haben, für Zeichen setzen, Identifikation mit Zielen und Werten. Nur, wenn dieser unter hohen Druck gerät, ist sein Motto Kampf. Das heißt, er stellt sich kämpferisch der Drucksituation, kann dabei aber dann untergehen, falls der Druck zu groß ist. Und dann haben wir zum Beispiel den Archetypen des Unschuldigen. Da hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, nämlich das war das eine Selbstsabotageprogramm. Und dem sein Motto vom Unschuldigen ist Verleugnung. Also er tilgt und leugnet gerne Drucksituationen, somit auch Konflikte. Ja? Weil er sucht die Geborgenheit, braucht hohes Vertrauen, ist oftmals ein bisschen geprägt von Naivität. So, Friede, Freude, Eierkuchen. Er will die heile Welt. Wir haben uns alle lieb.
Ja.
Also dieses Modul der Druckarchetypen sagt alleine schon eine Menge aus. Aber erst im Zusammenspiel mit den anderen Modulen und ihren Parametern wird klar, wie viel Dynamik da drin steckt.
Und lass mich nochmal ganz kurz, weil ich weiß, die Folge wird ein bisschen länger, aber ich glaube, ihr da draußen merkt auch, wie unglaublich spannend und faszinierend das ist, weil mir geht gerade durch den Kopf, als du das mit dem Kampf gesprochen hast. Nur mal gerade überlegt, wenn ich dann in den Kampf gehe, ist dann meine These richtig, dass ich sage, dass die Folge davon ist, dass ich die Beziehung zu mir selber dann ja auch verliere, weil ich mich ja, wenn man das Wort jetzt mal sagen möchte, gar nicht mehr so gut spüren kann, weil ich ja nur noch die ganze Zeit im Kampfmodus bin und damit aber natürlich dann auch das Navigationsgerät verliere, damit die Emotion nicht mehr aufrufen kann und damit auch die Beziehung weder zu mir noch zu anderen gestalten kann.
Yes, Sir. Ja, genau. Okay. Weißt du, wir alle kennen ja Popeye.
Ja.
Ja, mit seinem Spinat, mit seiner Dose. So. Wunderbar. Viele denken ja, sie sind Popeye und merken dabei nicht, wenn ihnen der Spinat ausgehen.
Ja, schönes
das,
Bild. Ja.
Das heißt, dann werden die einfach, du verlierst an Kraft, an Energie.
Ja.
Ja. Und du merkst es gar nicht. Erst dann, wenn es zu spät ist,
das heißt,
wenn
du im Burnout denkst. Du fightest, aber du hast keinen Nährstoff mehr, der halt
ganz genau herkommt. Ne? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ich habe auch mal gedacht, ich sei Popeye. Mhm. Habe nicht gemerkt, dass das Spinat nicht mehr da ist. Mhm. Burnout war die Folge. Mhm. Ja, so geht es. Mhm. Leider. Wir müssen es wissen.
Burnout-Stress ist dementsprechend auch ein gutes Stichwort wahrscheinlich. Hast du was zum Thema Stress in irgendeiner Form? Ist da ein wichtiger Parameter dabei?
Oh ja.
Oder ein wichtiges Modul?
Oh ja, oh ja. Das ist das sechste Modul. Mhm. Das sind die Stressprogramme. Also wir messen hier bei 5 Antreiberprogramme, auch Eustressprogramme genannt, die sich in niedriger Ausprägung auch motivierend auswirken, weil wir brauchen ja einen gewissen Stress. Mhm. Ja? Und wir haben 4 Selbstsabotageprogramme, auch Distressprogramme genannt, die sich immer negativ auswirken. Also 9 unterschiedliche Stressprogramme, Ulf. Und das Spannende ist, dass die Stressprogramme unsere aktive Proaktion auf Druck- und Problemsituationen, also auf Stresssituationen darstellen. Die Archetypen, von denen ich gerade gesprochen habe, zeigen unsere passive und automatisierte Reaktion auf entstehende oder entstandene Druck- und Problemsituationen. Mhm. Bei den Antreiber-Stressprogrammen gibt es zum Beispiel die Hetze. Ja? Ich müsste schon viel weiter sein, Mensch. Ja? Du lachst, Ulf.
Ja, komm, wir machen es vor. Ja,
also, kennen wir alle. Oder? Ja, oder? Du musst es gleich weiterlachen.
Ja, ja, wir haben. Ne? Genau, eigentlich müssten wir schon weiter sein. Das kennen
oder,
ich,
oder die Perfektion. Es muss 150%ig sein. Mhm. Ja. Bis zu einem bestimmten Stresslevel brauchen wir Stress ja als Antriebseinheit. Ich habe das gerade schon gesagt. Er sorgt für die Produktion von Treibstoffen im Gehirn, die uns antreiben, die uns Energie geben. Aber zu viel des Guten mündet dann eben geradlinig nach unten ins Gegenteil, in die Produktion von schädlichen Stresshormonen. Und bei den Selbstsabotageprogrammen finden wir dann das Leiden. Immer ich. Mhm. Mir gelingt es nie. Das ist immer voll in der Opferhaltung drin. Und das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Stress. Also im stark ausgeprägten Stresszustand führt es dann zu selbstzerstörerischen Handlungen, diese Programme.
Ist das dann, weil ich merke das zum Beispiel bei vielen Coaches, Beratern, Dienstleistern, die da draußen sind, gerade in der heutigen Zeit, wo dir ja immer die ganze Zeit erzählt wird, ja, wenn du nicht mindestens 5 Millionen machst, dann bist du ja sowieso nichts wert und solche Geschichten. Und ganz oft höre ich dann so am Markt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bei allen anderen scheint es ja zu funktionieren, nur bei mir nicht. Vielleicht bin ich ja dann doch das Problem. Kann das dann so ein Zwischenschritt fast schon zu dieser selbstzerstörerischen Tendenz sein?
Ja. Und natürlich auch der Weg hinaus.
Ja, definitiv. Spannend. Das heißt, man kann sich ja ein Stück weit vorstellen, wie das dann jemandem geht, der auch in Verbindung mit anderen Parametern so ein echter Macher ist, so dieses hochdynamische Selbstbild hat, ich hatte es gerade schon gesagt, dann diesen übertriebenen perfektionistischen Anspruch und dann unter zu viel Druck beispielsweise in den Kampf verfällt und dann dabei untergeht, weil es einfach zu viel ist. Also wenn man sich das jetzt mal versuche, im Kopf zusammenzusetzen. Die Frage ist nur, welche Folgen hat das denn dann für das Gestalten von Beziehungen, also für Führung? Und wie glaubt man vor allen Dingen, wird sich ja dann auch sein Leben zeigen, wenn wir eigentlich bereits wissen, das kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, dass ja der Druck in der heutigen Zeit sogar noch mehr wird. Also wie soll denn dann noch die Fähigkeit bestehen, den richtigen Emotionsschlüssel ins Schloss zu packen, damit wir in der Lage sind, uns auf dieser emotionalen Aufwärtsspirale präzise zu bewegen? Also mir kriegen gerade einfach ganz, ganz viele Fragen durch den Kopf.
Ja, Ulf, oder sogar schaffen, aus der Abwärtsspirale in die Aufwärtsspirale zu bewegen.
Oder
ja.
das ist richtig.
Ja. Und klar, weißt du, es gibt jetzt diejenigen, die sagen, ach, was soll's? Es wird auch so klappen.
Ja.
Und wir merken, das ist nichts anderes als ein Druckarchetyp. In dem Fall der Unschuldige, der hier aktiv ist. Und solange hier nicht der Wunsch besteht, aus jedem Jahr das beste Jahr des eigenen Lebens machen zu wollen, solange kann ich auch nicht helfen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die bewussten Entscheiderinnen und Entscheider, die erkennen, weißt du, wenn ich jetzt hier von Entscheiderinnen und Entscheider, da meine ich nicht die Entscheiderinnen und Entscheider nur im Job, im Business, sondern die Entscheiderinnen und die Entscheider für unser eigenes Leben, dass unser eigenes Leben unser bestes Leben ist.
Was mich gerade so bewegt, ich habe als Moderator den Vorteil, dass ich mich so ein bisschen manchmal aufs Glatteis bewegen kann, aber du hast vorhin so einen Begriff genommen, das war so, ich sag mal so, mit dem Herzen zu sprechen, ne? Vielleicht auch so ein bisschen Liebe für sich selber letztendlich auch zu zeigen. Und ich frage mich gerade, wenn wir dieses Wort einfach mal nehmen, in diesem Kontext, den du aufgebaut hast, also wissenschaftlich betrachtet, dann könnte man doch eigentlich sagen, dass alleine so eine solche Diagnostik, sich das wirklich mal klar zu machen, dass das ja auch ein Stück weit eigentlich eine ganz großes Dankeschön, eine Liebeserklärung, wie man es dann nochmal nennen möchte, aber eigentlich eine Liebeserklärung an sich selber ist, um zu sagen, so und jetzt nehme ich mir mal die Zeit und jetzt geht's mal um mich und jetzt erlaube ich mir mal ein bisschen intensiver zu schauen, weil ich mir einfach wichtig bin.
Ulf, du sprichst mir aus der Seele, ja, absolut, ja, weil es geht mir in meiner gesamten Arbeit ja immer um dieses kleine Wort mit dem großen L, ja, und dafür werde ich manchmal ganz quer angeguckt, wenn ich hier im Business mit dem Wort Liebe komme, ja. Weißt du, wenn ich davon spreche, die Energie der Liebe in die Wirtschaftswelt zu bringen, dann heißt es nichts anderes. Es geht hier nicht um Stuhlkreise, es geht hier auch nicht durch die Gänge tanzen, das können wir auch mal machen, ja, wenn wir absolut mal was feiern, ja. Sondern es geht vor allem darum zu sehen, dass Erfolg und positive Beziehungen, Beziehungen des Füreinander-Daseins, extrem korrelieren. Und das sage ich als Unternehmer ganz, ganz klar aus meinen Erfahrungen raus. Ja, ich habe es im Studium, fand ich schon ungemein faszinierend, die Zusammenhänge auch aus der hirnwissenschaftlichen Perspektive zu verstehen. Mhm. Ja. Also die Energie der Liebe ist somit kein verklärtes Konzept, sondern ein Wettbewerbsvorteil. Und diejenigen, die es verstanden haben, die nutzen dann einfach andere Worte dafür. Mhm. Ja? Zum Beispiel Fan sein,
ja.
Loyalität oder auch Identifikation.
Das finde ich schön. Man sagt ja auch im Marketing immer so Raving Fan, also the Fan Movement. Aber tatsächlich mal zu sagen, ja, eigentlich sind Fans doch auch nur Leute, die dich auf eine, ich sage jetzt mal, professionelle Art und Weise lieb haben.
Ja.
Im Prinzip ist es das. Du hast vollkommen recht, ja.
Weißt du, das Wort Liebe wird ja oft revolutionär verwendet. Ich liebe den Italiener an der Ecke.
Ja.
Ja? Ich liebe diesen wunderbaren Rotwein aus der Toskana. Ja? Also wir müssen das einfach immer in den Kontext setzen, das Wort Liebe.
Ja.
Ja? Also ich bin mir zu 100% sicher, dass sofort jetzt jeder sagt, ja klar führt es zu mehr Erfolg, Loyalität, Identifikation, Fansein. Das ist aber nichts anderes als wieder Ausdruck von der Beziehungsqualität, die am Ende durch eine gewisse Form der gegenseitigen Liebe und Zuneigung gespeist wird. Also Ulf, zurück zu deiner Frage, was wäre denn, wenn ich mir selber erlaube, mein größter Fan zu sein? Natürlich nicht aus Narzissmus raus, ja. Sondern aus Liebe zu meinem eigenen Leben. Was wäre denn, wenn ich mir selber gegenüber mich wirklich loyal zeigen würde und nicht nur einfach auf Autopilot weiter durch mein eigenes Leben hetze? Noch einmal, wir leben heute in einer anderen Zeit und die Fähigkeit, sich selber sowohl physisch, aber auch psychisch stabil zu halten, wird eine absolute Kerneigenschaft für mutige Entscheidungen und ein erfolgreiches Umsetzen sein. Das ist so.
Die Frage, und ich glaube, da merkt man dann auch, wie tief du gerade gehst und warum das auch gut ist, wenn wir hier ein paar Minuten länger auch mit dieser Folge verweilen, weil man muss sich die Frage nochmal gerade stellen, finde ich. Was wäre denn, wenn ich mich mir selber gegenüber loyal verhalte? Also ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wie tief das auch wirklich in deine Arbeit geht.
Naja, Ulf, das stimmt. Du hast recht. Und die Diagnostik, die ist eben ein ganz entscheidender Schlüssel. Worauf wir dann aufbauen können, ganz gezielt, fokussiert an den einzelnen Themen und Stellschrauben dann arbeiten können. Und ja, deswegen war mir das so wichtig. Ja, also es geht nicht darum, dass wir in Zeit X einfach irgendein Ergebnis erreichen. Es geht darum, dass wir aus jedem Jahr das beste Jahr unseres Lebens machen, weil wir wissen nicht, wie viele wir noch haben. Also machen wir doch einfach das Beste draus. Und das geht dann eben weit über den rein klassischen Erfolg hinaus. Ja. Gleichzeitig ist dieser natürlich mehr als willkommen. Logisch.
Ja.
Nehmen wir doch mit.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Und der kommt.
Und der kommt. Und du hast aber gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich wir wissen gar nicht, wie viele Jahre kommen. Und ich habe mich selber irgendwann
wir
mal dabei,
noch haben.
Genau, wie wir noch haben. Und ich habe mich früher sozusagen, jetzt Jahre her mal dabei ertappt, dass man die auch gerne sozusagen in eine Zukunft verlagert. Ne, da kümmere ich mich dann drum, weil wir immer glauben, diese Zukunft kommt. Aber eventuell kommt sie ja gar nicht. Also
Aufschieberitis,
ne, dann sind wir wieder bei dem Thema. Also ich würde mal sagen, wir folgen wieder deinem Tipp am Ende von Episode 1. Wir lassen jetzt mal frische Luft ins Zimmer. Von Folge 1 hast du schon gesagt, wir lassen jetzt mal frische Luft in den Raum.
Ja.
Wir gehen mal kurz raus an die frische Luft.
Stimmt.
Ihr Lieben da draußen, ich lasse das jetzt auch mal eine Sekunde sacken. Da war unglaublich viel drin. Danke, dass ihr in dieser Episode auch wieder mit dabei wart. Und lieber Wolfgang, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht machen wir es für Episode 3, dass wir da vielleicht mal so ein paar praktische Übungen nochmal machen oder du vielleicht auch mal so ein paar, du hast so coole Fragen gerade gestellt. Vielleicht hast du da noch ein bisschen was in deiner Schatzkiste, sodass jeder von uns noch ein bisschen mehr gehaltvolles Material schon mal mitnehmen kann, um eben nicht nur das Rationale zu öffnen, sondern eben auch die eigene Pumpe anzusprechen. Das fände ich eigentlich für Folge 3 eine ganz schöne Idee. Was meinst du? Wollen wir das machen?
Das machen wir so.
Ja, du hast gar keine andere Wahl. Ne?
Ich habe gar keine andere Wahl.
Weißt du,
du hast mich einfach überrumpelt.
Genau, das ist immer meine Art. Ne? Also einfach ran hier, es muss gemacht werden.
Einfach
entscheiden,
machen
und loslegen. Ne?
Ja, das
also ihr
Spaß.
Lieben, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart in Folge 2. Hört gerne bitte gleich wieder rein in Folge 3. Da gehen wir ein paar praktischen Sachen auf den Weg. Da nagel ich den lieben Wolfgang jetzt für euch fest.
Ja, wunderbar.
Und in dem Sinne bis gleich. Lasst ein bisschen frische Luft ins Zimmer und dann hören wir uns gleich in Episode 3. Und wenn ihr die Zeit noch nutzen wollt, www.www.com wulle.ch. Nach wie vor die beste ever Domain. Guckt da gerne drauf, findet ihr auch mehr Infos zu Wolfgang.
Ja, bis super, ich freue mich auf euren Besuch. Bis nachher. Tschüss.